Zahlreiche Statistiken und Studien zeigen, dass Essstörungen nehmen in Österreich zu. Betroffen sind vorrangig Jugendliche, aber nicht ausschließlich. Und damit sage ich Hallo, bei Ist das gesund? Essstörungen sind typische Erkrankungen. Sie können sich unterschiedlich zeigen, nicht bei jeder Patientin, bei jedem Patienten zeigen sie sich gleicherweise. Auf welche Symptome zu achten ist und wo Betroffene und Angehörige Unterstützung bekommen, weiß Nina Cameron. Die Psychiaterin leitet die Essstörungsambulanz am LKH Graz 2 und hat auch eine eigene Ordination in Graz. Eine kleine Warnung zu Beginn. Das Thema Essstörungen ist kein leichtes. Für alle, die Unterstützung benötigen oder suchen, finden sich Anlaufstellen in den Shownotes. Aber jetzt starten wir ins Thema. Hallo Dr. Cameron.
Hallo, danke fürs Dasein.
Danke fürs Kommen und Annehmen der Einladung. Zu Beginn, nur damit wir mal klarstellen, worüber wir hier jetzt in den nächsten Minuten, in der nächsten halben Stunde sprechen. Was ist denn eine Essstörung überhaupt, beziehungsweise wie äußert sich eine solche?
Ja, das ist ja gleich zu Beginn eine komplizierte, komplexe Frage. Leicht zusammengefasst würde ich sagen, eine Essstörung besteht dann, wenn einfach das Essverhalten pathologisch ist. Also wenn das Essverhalten zwänglich ist, wenn man nicht frei essen kann, wenn man nicht spontan essen kann, wenn man Essen weglässt, wenn man zu viel isst, wenn einfach Essen nicht wie bei anderen Menschen spontan, frei, nach dem Hungergefühl, nach dem Sättigungsgefühl läuft, sondern einfach ganz viel Gedanken sich ums Essen drehen und Regeln aufgestellt werden. Es gibt Einteilungen der Essstörungen, wie wir Ärzte und auch Psychotherapeuten, Psychologen sie einteilen. Und da gibt es in Wahrheit drei große Formen. Es gibt ein paar Unterformen, ein paar speziellere Formen, aber drei große Formen. Das ist die Anorexia nervosa, die Bulimia nervosa und die Binge-Eating-Störung oder Binge-Eating-Disorder eigentlich heißt es auf Englisch genau. Ja, genau.
Wenn wir jetzt, also ich habe es in der Einleitung vorher gesagt, wir hören das in den letzten Monaten, Jahren eigentlich, dass die Essstörungen vor allem unter Jugendlichen zunehmen. Wie oft kommt denn das vor in Österreich im Moment?
Also es ist so, dass man wirklich sieht, dass seit der Pandemie gewisse psychische Erkrankungen wirklich sehr Fahrt aufgenommen haben. Und darunter zählt eben die Essstörung. Auch Depressionen, Angststörungen sind mehr vertreten seit der Pandemie, aber tatsächlich auch die Essstörung. Es gibt da eine letzte Zahl, weiß ich nur vom AKH in Wien, wo eine essstörungsspezifische Station für Kinder und Jugendliche besteht. Die haben tatsächlich seit der Pandemie 48% mehr Aufnahmen. Ja. So allgemein, ich meine, mit Zahlen muss man immer schwierig sein. Mal hört man die Zahlen, mal das. Es ist halt immer schwierig, mit was man es auch vergleicht. Aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass Essstörungen seit der Pandemie so sich um ein Drittel, manche Zahlen auch wirklich um die Hälfte gesteigert haben. Mhm. Ja. Und tatsächlich nicht nur im Kinder-Jugendbereich. Mhm. Genau.
Sie haben das gerade gesagt, nicht nur im Kinder- und Jugendbereich, weil wenn man jetzt so, wenn ich jetzt so die Berichterstattung und die Artikel zu dem Thema verfolge der letzten Monate und Jahre, würde man schon den Eindruck bekommen, dass es hauptsächlich Kinder und Jugendliche oder hauptsächlich Jugendliche betrifft. Das heißt, es kommt auch im Erwachsenenalter vor.
Ja, davon kann ich ein Lied singen. Ich bin Erwachsenenpsychiaterin. Also meine lieben Patienten sind alle über 18 und also im stationären Setting. Und man muss sich vorstellen, ja, die Essstörung oder der erste große Gipfel, sagen wir mal so, wo es so einen Peak gibt, ist so, vor allem bei der Anorexia, so zwischen dem 10. und 13. Lebensjahr, also ja, bei Kindern und beginnender Jugend. Ein zweiter großer Gipfel ist so 18. bis 19. Lebensjahr. Da sind wir dann schon im Erwachsenenbereich drinnen, weil die Psychiatrie unterscheidet einfach zwischen, oder überhaupt die Medizin unterscheidet zwischen Kinder und Erwachsenen einfach ganz, oder wie einfach sowieso Kinder und Erwachsene unterschieden werden ab dem 18. Lebensjahr. Ist man dann erwachsen, ob man das will oder nicht. Und genau dort liegt ja auch viel Problematik auch, was die Essstörung auch oder die Dynamik der Essstörung angeht. Also da gibt es einen zweiten großen Gipfel. Und ja, es gibt viele, viele Erwachsene, die auch noch an dieser Erkrankung leiden, die vielleicht eine erste Phase in ihrer Kindheit oder in der Jugend hatten, in dem Erwachsenenalter wieder. Es gibt chronifizierte Formen. Es gibt Frauen, die mit 60 Jahren eine Essstörung haben, die einfach eine chronische Form haben und die schon sehr lange dauert, die einfach mit der Erkrankung leben, die mal schlechtere Phasen haben, mal bessere Phasen haben. Aber ja, es ist natürlich sind Kinder und Jugendliche, das ist wieder mal ein anderes Thema. Da geht es wirklich noch ganz viel auch um Entwicklung, überhaupt um Wachstum. Da macht es auch noch ganz andere körperliche Dynamik aus. Aber ja, die Erwachsenen sind auch sehr betroffen.
Ich nehme mal an, dass das bei Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen ähnlich sein wird. Das tritt ja meistens nicht ganz alleine auf, oder? Da sind ja andere psychische Probleme, gehen damit einher, oder? Mit einer Essstörung, im Normalfall zumindest, glaube ich.
Genau, also da gibt es auch Zahlen, dass man, also man fragt sich so, gibt es so den Satz, so, welche Essstörung, also gibt es überhaupt eine reine Essstörung sozusagen, also gibt es überhaupt, dass man nur eine Essstörung hat? Es gibt wirklich viele, wir nennen das Komorbiditäten, also das ist das Wort, dass es einfach noch eine Erkrankung dazu gibt. Das vermischt sich dann auch oft so. Ganz häufig kommen Depressionen zusätzlich vor, Zwangserkrankungen, wobei die Essstörung per se schon etwas sehr Zwängliches hat, aber manchmal kommt dann tatsächlich wirklich noch so eine eigene Zwangsstörung auch noch dazu. Dann auch sehr häufig sehen wir die emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Das ist die Erkrankung, wo es um viel Selbstverletzung geht, wo chronische Suizidalität besteht, wo man sich schwer in Beziehungen tut, wo dann, wenn sich diese beiden Erkrankungen so vermischen, man wirklich auch sagen kann, dieses pathologische Essverhalten ist dann quasi die Selbstverletzung auch. Mhm. Also das sind dann Leute, die einfach sich selbst verletzen an der Haut und zusätzlich auch ein Essthema haben. Auch Alkoholerkrankungen kommen tatsächlich vor. Das ist eher gekoppelt, nicht so sehr mit der Anorexie, eigentlich kaum, sondern das betrifft dann eher Menschen mit einer Bulimie, ja, weil da geht es irgendwie nochmal mehr um eine, nochmal mehr um eine Impulskontrollstörung, wo die man eigentlich auch ein bisschen dem Alkohol zuspricht. Dann auch ADHS, was auch total interessant ist auf der Station, wo ich arbeite. Wir haben jetzt drei Damen hintereinander gehabt, die auch eine Autismus-Spektrum-Störung haben. Also auch da gibt's Verkoppelungen, Komorbiditäten. Ja, im Prinzip mehr oder weniger viele andere Erkrankungen eigentlich, die zusätzlich bestehen können.
Das heißt, das Problem alleine mit der Essstörung, man kann das nie ganz genau nur dieses eine Problem anschauen, sondern man muss dann immer als gesamtheitlich wahrscheinlich ein bisschen therapieren und anschauen und beurteilen.
Genau. Also es gibt schon so junge Frauen, die so ganz restriktiv in einer Anorexie drinnen sind, die sind dann tatsächlich, also es gibt schon wirklich vereinzelt, würde ich sagen, Menschen, die wirklich nur eine Essstörung haben und die sonst irgendwie zumindest keine Diagnose haben. Ich meine, dass man depressive Verstimmungen hat, dass man, und das hat ja auch so, die Mangelernährung führt ja auf lange Sicht ja sowieso in eine depressive Verstimmung hinein. Also das heißt, eine Mangelernährung, wenn sie lange Zeit besteht, macht irgendwann eine Depression. Also und auch irgendwann einen Zwang zusätzlich noch. Also ja, die Psyche ist kunterbunt und irgendwie gehört alles zusammen und genau. Ja.
Jetzt ist eh klar, jede Krankheitsgeschichte ist sehr individuell, niemand ist gleich, aber wenn wir doch ein bisschen generalisieren, welche Ursachen oder was sind denn die häufigsten Ursachen, die hinter einer Essstörung liegen? Ich meine, Komorbiditäten haben wir gerade angesprochen, aber da gibt es wahrscheinlich, nehme ich mal was an im zwischenmenschlichen Bereich zum Beispiel oder ein anderer Druck im Job, in der Schule vielleicht.
Ja, wenn man sich um die Entstehung der Essstörung bemüht, dann wird es wirklich komplex und wirklich manchmal sehr kompliziert. Es gibt schon, also prinzipiell ist es wirklich so, eine Essstörung ist eine multifaktorielle Erkrankung. Also es sind wirklich viele Faktoren, die zusammenspielen müssen, dass diese Person eine Essstörung entwickelt. Aber es gibt so ein paar Richtungen, wo man so genauer hinschauen kann. Also natürlich, wie alles in der Medizin, im Leben, die Genetik spielt natürlich auch eine Rolle. Also es gibt schon auch Zahlen, dass man, ich weiß nicht, ich glaube, ein 11-faches Risiko bei weiblichen Verwandten von einer Betroffenen zum Beispiel, dass die eben dann, dass das Risiko an der Erkrankung zu erkranken 11-fach höher ist. Dann gibt es Zwillingsstudien, wo man auch weiß, okay, das kommt schon, also die Genetik hat schon einen Sinn oder hat schon eine Bedeutung, will ich sagen. Dann würde ich schon auch sagen, die Biologie der Frau hat eine Bedeutung. Man muss sich vorstellen, wenn ein Mädchen zur Frau wird, entwickelt sich der Körper doch sehr anders, als wenn ein Bub zum Mann wird. Also zum Beispiel der Fettanteil, den die Frau, also den das Mädchen zunimmt, wenn sie zur Frau wird, ist deutlich höher, als das beim Burschen ist. Der Bursche hat eine große Zunahme an fettfreier Masse, also Muskeln und Skelett. Und es ist halt schon bei den Mädchen eine große Veränderung tatsächlich da in deren Körper. Mädels bekommen die Periode, Buben nicht. Also auch da ist so ein Holperstein einfach da, der sozusagen sagt, jetzt bist du dann irgendwann bald erwachsen. Also das sind so die Biologie und die Genetik. Aber natürlich gibt es soziokulturelle Faktoren. Ich sage nur Social Media. Und das ist natürlich schon ein Riesenthema in der Entwicklung der Essstörung, dass einfach in unserer Welt eine gewisse Körperform als ideal gilt bei der Frau. Ich meine, bei den Männern natürlich auch, aber bei den Frauen ist es irgendwie einfach deutlicher und irgendwie betonter. Und da wird halt vorgelebt, was gut ist, was schlecht ist. Und das ist halt so, dass sich dann junge Frauen, junge Mädchen, die sich halt entwickeln, sich dann, wenn sie sonst irgendwie sich irgendwie nicht zurechtfinden in der Welt oder gerade so im Erwachsenwerden, sich halt dort dann oft sehr, sehr orientieren und das als die Norm annehmen. Also das spielt sicher eine große Rolle. Da gibt es auch Studien dazu. Aber natürlich, man muss auch ganz klar sagen, also die Entwicklungspsychologie, ja, also wie wurde dieser Mensch groß, welche Rolle bekam er als Kind, hat er müssen irgendwie irgendeine Rolle in der Familie ersetzen oder lernen am Modell, ja, gibt's, wie wurde das Essen gelebt, ja? Wurde das Essen von klein auf schon auch schon mit Emotionen verbunden, ja? Also wenn du schlimm bist, bekommst nichts zum Essen, oder ich meine, das ist jetzt vielleicht in der heutigen Zeit nicht mehr so, aber ich meine, das gibt's immer noch. Oder einfach, ja, wenn du das und das machst, kriegst du das und das als Belohnung, ja, Zuckerl oder so. Also sozusagen diese Verknüpfung mit dem Essen, also die Verknüpfung von Essen mit Emotionen, das ist auch ein Risikofaktor. Essen sollte eigentlich frei von Emotionen bleiben. Und ja, auch nicht eine kleine Anzahl an Betroffenen erleben wirklich in ihrer Geschichte Traumata. Also das kann sexueller Natur sein. Das können auch übergriffige Verhaltensweisen in der Familie sein. Das muss mit sexuellen Übergriffen nichts zu tun haben, aber das müssen auch, also Übergriff heißt, ist vielleicht, meint man immer so, denkt man gleich an sexuellen Übergriff, aber Übergriff verwenden wir Psychiater in vielerlei Hinsicht. Also wenn man übergriffig behandelt wird, dann darf man seine eigenen Bedürfnisse quasi nicht äußern.
Muss man zurückstellen.
Genau, und zurückstellen, werden die eigenen Grenzen verletzt. Das meint man auch mit übergriffigem Verhalten. Und da wirkt dann die Essstörung als großer Schutz. Ja, die Essstörung hat überhaupt so was Schützendes. Deshalb ist sie auch von den Betroffenen oft so schwer herzugeben.
Weil ich mir meine eigenen Grenzen setze.
Genau, vielleicht. Weil ich so in meiner Blase bin. Eine Essstörung ist eine 24-7-Beschäftigung. Also diese jungen Damen, also da dreht sich halt wirklich alles ums Essen, Nicht-Essen, Kalorien, Kochrezepte. Da hat man dann im Kopf nicht mehr viel anderes, hat nicht mehr viel anderes Platz. Und es ist auch so eine... Es ist halt so eine echt letzte Kontrolle, die ich irgendwie habe. Und da habe ich dann halt so meinen Raum, mein Ding, wo niemand dann rein darf. Also es hat so eine Schutzfunktion tatsächlich. Und auch, das ist auch biologisch eigentlich oder somatisch erklärbar, wenn man abnimmt, werden Gefühle weniger. Ja, wenn man dünner wird, wird man auch gefühlsmäßig dünner. Ja, also das heißt, Gefühle, negative Gefühle werden nicht mehr so gespürt. Die werden, also es wird alles runtergefahren. Auch die Gefühlslandschaft wird runtergefahren. Und das, wenn Gefühle halt so furchtbar sind, dann ist das auf den ersten Blick ein Schutzfaktor, dass die Gefühle dann nicht gespürt werden oder die Gefühle halt nicht so arg gespürt werden. Also eine Essstörung hat oft auch ganz viel Schützendes. Blöderweise.
Das ist quasi so, wie es die betroffene Person wahrnimmt, aber auf welche Anzeichen könnten denn Angehörige achten oder wo sollten sie hellhörig werden und wo könnte der Verdacht entstehen, okay, da steckt vielleicht eine Essstörung dahinter?
Also ich glaube, auf der Hand liegt wenn sich einfach das Gewicht drastisch verändert und Kinder, Jugendliche, junge Menschen an Gewicht verlieren, Oder bei Kindern ist es auch eben, dass sie nicht zunehmen, dass sie wachsen und nicht zunehmen. Mhm. Das wäre halt bei den Kindern eine, also die Spezialität. Aber nicht nur das, also eine Essstörung geht ja eigentlich wirklich mit einer Verhaltensänderung eigentlich einher. Also wenn das Gewicht eben oder eben das Nichtessen am Tisch ist irgendwie augenscheinlicher, aber es geht tatsächlich mit einer Verhaltensveränderung einher. Also sie sind nicht mehr so sozial eingebunden, sie ziehen sich zurück, Freunde werden nicht mehr wichtig, das Sozialleben ändert sich, ja. Oder auch ganz eindeutig, man nimmt einfach nicht mehr am Essen teil, am Familientisch, sagt ich esse im Zimmer oder ich esse dort oder dort und genau. Ja, einfach Wesensveränderungen auch tatsächlich. Wesensveränderungen, wenn man keinen Zugang mehr hat zu denen, wenn man das Gefühl hat, die verschließen sich so und genau.
Aber dann ist es ja wahrscheinlich umso schwieriger, dieses eventuelle Problem, weil es ist ja dann immer nur ein Laie, der was vermutet im Normalfall, mit der betroffenen Person oder mit dem Kind, mit der Jugendlichen anzusprechen. Wie geht man denn da wie geht man da am besten vor?
Ja, wichtig ist es trotzdem, es anzusprechen. Es gibt nichts Blöderes, sage ich einmal, als da herumzueiern und da irgendwie hinten herum. Oft ist es auch sehr entlastend für die Menschen, dass sie dann angesprochen werden, ja. Aber halt alles mit Empathie und mit einer guten Zuwendung, dass man fragt, okay, mir fällt auf das und ich habe da gehört, dass es sowas gibt und vielleicht magst du mir mal erzählen, wie es dir damit geht. Ich meine, es ist glaube ich, jetzt nicht gut, um irgendwie, ich glaube, du hast da Essstörung oder so, oder ich glaube, du bist essgestört, das ist sowieso irgendwie so ein blöder Ausdruck, essgestört, ja, mag ich irgendwie nicht so, weil gestört heißt halt wieder irgendwie, ist auch so ein bisschen ein,
sehr negativ ein konnotiert,
ja. Auch, ja. Also wir versuchen auch, das nicht so zu, passiert immer wieder, auch im Fachkreisen, jemand ist essgestört, jemand hat eine Essstörung, ist irgendwie vom Ausdruck besser. Aber genau, also trotzdem unbedingt ansprechen, empathisch ansprechen ist immer das Richtige, weil das heißt auch, ich sehe da was, ich kümmere mich um dich. Also ich nichts sagen ist eigentlich sehr falsch. Ja. Mhm.
Wo bekomme ich denn Hilfe und Unterstützung? Und vielleicht, also ich weiß, ich habe mit dem Dr. Trabi vor ein paar Wochen, Monaten drüber gesprochen, wie man Kindern, die Substanzen missbrauchen, wie man da vorgehen sollte. Da brauche ich wahrscheinlich ja auch als Elternteil ein bisschen Unterstützung, vielleicht auch bevor ich das anspreche. Was wäre da Ihr Rat?
Ja, es gibt tatsächlich, ich hoffe, wir nehmen ja auch gerade einen Podcast auf, also es gibt ja mittlerweile auch wirklich, also man darf Social Media und alles, was digital so abläuft, nicht verteufeln. Es gibt ja auch viel Gutes. Es gibt tatsächlich Podcasts über das Thema, es gibt Bücher über das Thema, es gibt in Graz das wirklich sehr tolle Tageszentrum für Menschen mit Essstörungen, die Angehörigenabende online gestalten. Also man muss nicht einmal hinfahren, man muss jetzt dort kein Gesicht zeigen, wenn man das nicht will, sondern man kann sich auch da online einloggen. Schulen fragen auch wirklich immer wieder an, auch was toll ist, dass man zu diesem Thema auch spricht und so. Also es ist, finde ich, eh schon so ein bisschen in aller, nicht leider in aller Munde, aber es ist so ein bisschen in Munde, ich weiß nicht, wie man das sagt, aber es ist so ein bisschen in Munde. Ja, gibt es in Graz, in der Steiermark schon auch mittlerweile einige. Also es gibt einfach jetzt uns als Psychiatrie, die mittlerweile wirklich auch Ambulanzen haben, wo man sich hinwenden kann. Es gibt eben das Leli, das Tageszentrum, wo man hinschreiben kann. Es gibt die Drogenberatungsstelle, die auch einen Subschwerpunkt oder einen Subpunkt hat mit Essstörungen. Mhm. Es gibt das BRS, die auch Menschen mit Essstörungen betreuen. Es gibt psychosoziale Zentren, die schon auch Wissen darüber haben. Und genau, also es gibt ein paar niedergelassene, tolle Ärzte, die sich gut auskennen. Also bei uns, ich kann nur von meinem Beispiel berichten, ich habe eben die Essstörungsambulanz aufgebaut für im Erwachsenenbereich, im LK Graz 2 Süd. Seit Mai 22 gibt es die jetzt. Und da ist es irgendwie einfach so, dass da die Leute Mails schreiben und um einen Termin fragen und tatsächlich auch wirklich auch manchmal Angehörige, die dann sagen, kann ich mitkommen oder kann ich kommen. Sie können sich vorstellen, das ist natürlich gut gebucht, das ja. Ganze, aber ja, es gibt schon Andockstellen. Mhm. Ja.
Ich weiß schon individuell, wir müssen es immer wieder dazu sagen, aber welche Möglichkeiten gibt es der Therapie oder wie läuft sowas ab dann im Normalfall?
Mhm. Also da das Essen im Mittelpunkt steht, der Störung im Mittelpunkt steht, ist es natürlich ein Fokus aufs, ist ein Fokus aufs Essen zu legen, ja. Also es gibt ambulante Betreuung. Man kann, wenn zum Beispiel die Erkrankung nicht ganz so schlimm ausgeprägt ist, vor allem wenn das Gewicht nicht ganz niedrig ist, wenn das Erbrechen nicht ganz, ganz heftig ist, wo schon Laborstörungen dann gibt oder Laborparameterstörungen gibt, kann man das durchwegs gut ambulant versuchen, mhm. ja. Obwohl man einfach regelmäßig eben zum Beispiel in eine Ambulanz kommt oder ins Lele geht, wo man sich wiegen lässt, wo diätologische Beratung da ist, wo auch das ärztliche Check-up da ist. Psychotherapie ist ganz wichtig. Also ich würde mal sagen, für den ambulanten Bereich sind drei Säulen ganz wichtig. Es ist die ärztliche Versorgung wichtig, weil es einfach eine psychosomatische Erkrankung ist. Das heißt, durch die psychische Störung wird der Körper einfach auch krank. Das heißt, ich brauche immer auch eine ärztliche Betreuung dabei. Dann ganz wichtig Psychotherapie, weil einfach ich sage immer, die Essstörung, da gibt es zwei Bereiche. Da gibt es den Bereich vor dem Vorhang und da gibt es den Bereich hinterm Vorhang. Ja? Mhm. Vor dem Vorhang sind so Sachen wie Gewicht, Kalorien, Esspläne, zunehmen, abnehmen, was weiß ich. Ding. Und das Eigentliche ist ja hinterm Vorhang. Ja? Das ist dort, wo man dann eigentlich in einer Therapie hinschauen muss. Was waren die Auslöser, damit ich die Essstörung bekommen habe? Ja? Und wenn man sich da gar nicht auf diese Reise hinter den Vorhang macht, dann ist es auch schwierig, wenn man nur quasi zunimmt nach einem Essensplan und dann vielleicht ein paar Kilo mehr wiegt, ja, ist es vielleicht, kommt wahrscheinlich wieder eine Phase. Mhm. Die dritte Säule ist auf alle Fälle die Diätologie. Ja, die Diätologie ist auch ganz wichtig, wenn wirklich ganz viel Gewicht verloren wurde, wo die wirklich dann ganz genau schauen. Man kann auch nicht am Anfang, wenn das Gewicht ganz, ganz niedrig ist, kann man nicht schnell zunehmen. Ja. Das ist ganz gefährlich. Also das ist schon dann ein Fingerspitzengefühl und ein Wissen, das einfach die Diätologen super haben. Hm. Das wären schon, finde ich, drei Säulen oder das sind drei Säulen, die eigentlich, wenn es eine ambulante Betreuung sein soll oder wenn es einfach möglich ist, ambulant zu betreuen, die wirklich sein sollten. Hm. Und wenn das ambulant nicht funktioniert wenn einfach das eh schon so fortgeschritten ist, die Erkrankung, dann ist einfach wichtiger, stationäre Aufnahme zu machen und das dann dort vor Ort zu machen. Ja.
Und die stationäre Behandlung dauert so lange, wie sie dauert im Normalfall, oder?
Genau. Das ist natürlich in Zeiten wie Bettenmangel und Co. ist das natürlich sehr schwierig, aber es ist, also ich leite jetzt diese Subeinheit der stationären Behandlung jetzt, ja, stimmt, ein Jahr. Mai ist es ein Jahr geworden.
Gratulation.
Ja. Danke, ja. Haben wir gar nicht Geburtstag gefeiert, fällt mir gerade auf. Müssen wir nachmachen. Und ja, tatsächlich, also ich glaube, die kürzeste, die da war, das waren 2 Wochen. Und ja, es gibt tatsächlich monatelange Aufenthalt. Eine Essstörung zu behandeln ist harte Arbeit. Eine Essstörung geht nicht in 3 Wochen weg. Das ist also, wenn wirklich so die Kilogramm so einmal bei 27 Kilo oder so sind in einem Erwachsenenbereich, dann geht das nicht in einem Monat. Ja, das ist, da fängt man nach einem Monat vielleicht einmal zu verstehen, ich habe vielleicht wirklich eine Erkrankung. Also das sehen wir immer wieder. Also diese erste Zeit ist einmal rein, um einmal zu verstehen, mit mir ist vielleicht wirklich was los, weil am Anfang wird es ja auch so quasi, was wollt ihr von mir? Alles ist okay mit mir und alles ist gut. Und im stationären Setting ist einfach das gemeinsame Essen sehr wichtig. Also wir essen alle am Esstisch. Die Patientinnen und auch eben immer eine Esstischbegleitung. Wir wechseln uns ab und genau, haben ein Wochenprogramm und Diätologie und Psychotherapie und ein ganzes, ja, wie gesagt, ein relativ ganzes, buntes Wochenprogramm.
Genau, ein Strauß von Behandlungen und Ansätzen.
Ja, die halt nicht immer alle auch dann, ja, wir sind ein Versorgungskrankenhaus, sind manchmal Abstriche zu machen, weil einfach, ja, Zeitknappheit, Zeitnot halt, aber genau. eigentlich ein bunter Strauß.
Mhm. Wir haben es vorher, oder Sie haben es vorher schon kurz angesprochen, die sozialen Medien spielen ja und Smartphones spielen ja gerade in der Frage der Essstörungen doch eine veritable Rolle. Da gab es kürzlich eine Studie in Nature Human Behavior, die ausgesagt hat, dass Jugendliche mit klinisch relevanten psychischen Problemen mehr Zeit auf sozialen Medien verbringen. Würden Sie sagen, das haut hin, dieses Ergebnis?
Das würde ich auch unterschreiben, ja, genau. Ja. Das würde ich abhaken, ja. Also man weiß schon mittlerweile, dass soziale Medien eine Auswirkung auf uns Menschen haben, ja, und natürlich auch eine Auswirkung auf die psychische Entwicklung. Mhm. Das geht damit einher. Und ich weiß nicht, ich bin am Land groß geworden. Bei mir in meiner Generation gab es das zwar nicht mehr, aber anno dazu mal, so in den Zeiten meiner Großeltern, gab es den Schnapsschnuller früher.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist, aber auf das Publikum, ich glaube, viele wissen schon, aber ich habe dann mal gedacht, ja, das ist ja so ein bisschen ein Medienschnuller oft auch, gell? Dass man den Kindern halt schon, oder also das ist so ein bisschen, hab ich so ein bisschen den Vergleich gezogen und das macht natürlich, hat natürlich Auswirkungen, ja. Und die Essstörung ist eben eine, würde ich sagen, von den Störungen, die das sehr eigentlich auf dieses Social Media Thema einfach
einzahlen sozusagen.
Genau, ja, genau.
Aus Ihrer Sicht ist es eher das Problem der Vergleich mit den anderen oder ist es dieses, ich sehe immer die gleichen Themen? Gerade bei TikTok ist es ja extrem schnell, dass der Algorithmus merkt, sekundenschnell, nanosekundenschnell, was mich interessiert, wo ich länger verweile. Ist es eher dieses, ich bin in dieser einen Bubble? Oder ich muss mich vergleichen mit anderen, die vielleicht mehr Gewicht verloren haben als ich in den letzten, weiß ich nicht, 2-3 Wochen.
Ich glaube, es ist ganz klar beides. Also es ist, man weiß, also ich durfte da selber beim ganz tollen Vortrag zuhören, wo gesagt wurde von einem Kollegen, der sich wirklich gut auskennt mit dieser Landschaft, dass zum Beispiel, also voll erschreckend, dass zum Beispiel für junge Frauen, Mädchen am Donnerstag, dass man rausgefunden hat, am Donnerstag sind die irgendwie psychisch am unsichersten, weil da steht das Wochenende bevor, man sollte vielleicht weggehen oder nicht, man überlegt, was zieht man an, wie kommt man an in der Gruppe, dass dieser Donnerstag irgendwie so schwierig ist irgendwie. Und dass es da Untersuchungen gibt, dass die jungen Damen oder halt diese Zielgruppe, sage ich jetzt mal, am Donnerstag vollgemüllt werden mit Mode, mit Körpersachen. Ja, wie schaut man aus? Und dass deshalb der Algorithmus halt dort voll einschlägt.
Mhm.
Und dann halt, genau, und alles, was man halt oft macht, das kennt man ja vom Training, wenn ich einen Lauf machen will, muss ich viel laufen, sonst schaffe ich es nicht. Wenn ich, keine Ahnung, gut, was ich machen will, muss ich es machen. Ja, wenn ich das immer sehe, dann mache ich das. Also dann ist das ja auch. So ist ja unser Gehirn trainiert, also sonst ist so funktioniert ja unser Gehirn, oder unser Körper, was ich oft mache, mache ich dann gut, ja. Aber auch der Vergleich, natürlich dieser Vergleich, der ja dann so auf so indirekt, also so nicht im direkten Kontakt ist, sondern in diesem indirekten Kontakt, wo ich dann auch null Social Skills brauche, um da zu bestehen, sondern weil ich da ja, da habe ich ja, das geht ja nur übers Handy, übers Tablet, ja, total. Also der Vergleich, das ist ganz, ganz schlimm auch. Ja, das ist auch auf der Station immer sehr schwierig. Also wenn dann eine neue Patientin kommt, die sehr, sehr noch wirklich vielleicht das Gewicht ganz unten ist, das macht dann mit denen, die vielleicht schon ein bisschen geschafft haben, boah, das ist dann oft ein Trigger.
Mhm.
Warum ist die jetzt viel dünner als ich? Also dieser Wettkampf schon, der ist sehr da.
Ich stelle mir auch vor, dass das in der Therapie ja auch ein Thema sein muss, oder? Wie gehe ich mit Social Media um? Weil auskommen tun wir alle nicht mehr, außer die sehr, sehr Konsequenten. Und verbieten, gerade bei jungen Menschen, ist wahrscheinlich auch nicht das Rätselslösung.
Na, natürlich nicht. Genau, das ist halt ubiquitär und man muss sich vorstellen, alle Menschen, die jünger sind als 20 oder was nicht, 25, die kennen keine Welt ohne Smartphone. Also das ist ja voll arg. Also wir kennen, also ich kann von mir sagen, ich kenne lange Zeit noch ohne Smartphone und die kennen das nicht mehr. Also das kann man nicht wegtun. Das ist halt da. Und aber ja, also wir versuchen schon, unsere Patientinnen halt aufzuklären, ihnen auch zu zeigen, was man halt mit Bildern alles verändern kann und wie man die, also man kann tatsächlich, also hat meine Kollegin einmal gezeigt, man kann aus einer Pizza einen Menschen machen. Also man kann alles verändern auf diesen blöden Bildern, ja. Also man kann,
Und es wird nicht schwerer mit KI jetzt.
Genau, das wird nochmal schwieriger, ja. Aber ja, wir versuchen schon immer wieder mal eine Stunde zu machen, wo man sagt, okay, das ist so und so und das kann nicht stimmen und wo man halt Aufklärungsarbeit macht und auch manchmal vorsichtig reinfragt, sind sie vielleicht auf so einer Seite irgendwie unterwegs und kann das sein und so. Aber es gibt tatsächlich auch gute Seiten. Also es gibt eine Seite, wo zum Beispiel in Deutschland eine ehemalige Betroffene hat eine Seite gegründet, die ganz klar Werbung dagegen macht und die auch viele Follower hat. Und ich habe eine ambulante Patientin, die ich betreue, die auch das sehr gut für sich nützt und irgendwie mit einer Essenstrainerin auf Social Media das irgendwie gut hinkriegt. Mhm. Und wie gesagt, also die Individualität muss man immer leben können und man muss in der Therapie dynamisch sein. Was für einen wirklich nicht passt, kann für einen anderen tatsächlich passen. Ja? Man muss da irgendwie gut hinschauen. Aber ja, besprechen, bereden, Dinge aufzeigen, dass gewisse Sachen nicht geben kann. Mhm. Also genau, hinweisen, schulen, also sie darauf schulen, genau.
Frau Dr. Cameron, wir sind schon am Ende angelangt. Ich wollte gerne nochmal zurückkommen auf die Betroffenen und eventuell, wenn es halt Kinder oder Jugendliche sind, auf die Angehörigen. Ihr Rat, den Sie mitgeben würden, was würden Sie sagen, was tut man in so einer Situation, wo eine Essstörung wirklich ein Problem darstellt?
Sich tatsächlich sehr schnell Hilfe holen. Also es ist tatsächlich so, dass wenn Essstörungen gerade mal anfangen, dass es wirklich viel leichter ist, dass die Betroffenen wieder davon da rauskommen, weil das, was die Essstörung primär verspricht, wenn du das und das Gewicht hast, zu niedrig, dann geht es dir gut, trifft nicht ein, weil wenn das Gewicht dann da ist, geht's, dann sagt die Essstörung wieder weiter. Ja? Also das ist so indirekt proportional. Also wirklich schnell reagieren, weil dann einfach die Erkrankung noch nicht so ausgebrochen ist. Ja, und ansprechen, über Gefühle sprechen, Gefühle zulassen, Angehörige nicht ihre Kinder, also dass Angehörige nicht ihre Kinder auf eine Essstörung reduzieren. Das ist so ganz, ganz schwierig. Es ist ganz wichtig, dass für die Essstörungsbehandlung ist dann ja das Fachpersonal da. Angehörige sollen ihre Kinder oder Freunde oder wie auch immer oder Partner, dass sie den anderen Teil betonen in ihnen, dass sie sagen, du bist viel mehr als die Essstörung. Ich will wieder mit dem anderen Teil in dir in Kontakt treten. Also das nicht nur eben, ja, und immer nur das Essen eigentlich im Fokus. Also ich finde, Angehörige sollten eher so den Fokus auf das andere dann legen, weil das muss ja wieder wachsen und das muss ja wieder hervorkommen. Und ja, also wirklich, der größte Tipp ist, möglichst rasch Hilfe holen. Mhm. Ja.
Gut, dann hätten wir dieses etwas schwierige Thema
aufgegessen.
Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.